Hi Lukas, was ist mit dir? Du meldest dich seit ein paar Wochen nicht. Ist alles okay? Nächste Woche machen wir Party bei mir. Ich hoffe, du kommst vorbei.
Bei mir läuft's nicht gut. Die Eltern haben wieder Zoff und keine Zeit für mich. Nee, Party. Es gibt doch wichtigere Sachen. Hab keinen Bock, mich wieder zu betrinken. Sowas mache ich nicht mehr. Das ist doch Sünde.
So eine ganz normale Unterhaltung kann ein Anzeichen für den Anfang eines Radikalisierungsprozesses sein. Diese finden an ganz verschiedenen Orten statt. Einer davon sind auch die sozialen Netzwerke, die heutzutage fast jeder von uns nutzt. Jugendliche können unter anderem über soziale Medien in Kontakt mit problematischen Akteuren kommen. Radikalisierung im engen Sinn meint die Sorge, dass sich eine Person abwendet. Definitionen unterscheiden sich, doch eins haben sie alle gemeinsam. Es geht um einen Prozess. Das bedeutet, man ist nicht von heute auf morgen direkt radikal. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass dieser Prozess immer umkehrbar ist. Ganz wichtig hierbei ist, sich im Hinterkopf zu behalten, dass der religiös begründete Extremismus nur eine Form von Extremismus ist. In Deutschland zum Beispiel überwiegt der Rechtsextremismus. Wir haben mit Mathieu Coquelin und Karim Saleh gesprochen. Mathieu Coquelin verantwortet seit 2015 den Aufbau der Fachstelle Extremismusdistanzierung. Karim Saleh arbeitet in dem Demokratiezentrum Freiburg. In unseren Interviews wurde von beiden immer wieder betont, dass Islam und damit auch MuslimInnen keinesfalls mit Islamisten verwechselt werden dürfen. Denn MuslimInnen grenzen sich von extremistischen Gruppierungen und deren Handlungen ab. Doch was bewegt eigentlich eine, in Anführungszeichen, durchschnittlich junge Person wie der vorhin im Chat, extremistisch zu werden? Die Erfahrung zeigt, dass es ganz unterschiedliche Gründe haben kann. Oft sind es einschneidende Erfahrungen und persönliche Krisen im eigenen Umfeld, die eine Person anfällig für eine Radikalisierung machen können. Teilweise sind auch psychische Probleme, Einsamkeit oder die Suche nach Halt Grund für die Attraktivität von extremistischen Gruppierungen. Mathieu Coquelin antwortet auf die Frage nach dem Warum.
Man unterscheidet in der Radikalisierungsforschung grob immer so zwei Kategorien von Faktoren: Pull-Faktoren und Push-Faktoren. Pull ist alles, was quasi qua der eigenen Attraktivität die Menschen zu einem zieht. Das waren damals die Bilder von auf dem Jeep fahren, das romantisierte Abenteuerleben. Das war für die Männer das Versprechen auf Frauen, für die Frauen das Versprechen auf Männer, für beide Geschlechter das Versprechen auf, ihr könnt jetzt einen Staat mitgestalten, in dem ihr endlich so sein dürft, wie Gott das will, ein Leben frei von Diskriminierung. Das ist jetzt ja weg. Gleichzeitig ist das, was die zweite Kategorie, die Push-Faktoren, also was drängt Menschen aus einer Gesellschaft raus, damit sie von anderen an den ausgedrängten Stellen abgehängt werden, die sind ja nach wie vor da.
Karim Saleh führte einen dieser Pull-Faktoren weiter aus.
Das ist eine radikale Vereinfachung der Realität. Ja, also es wird heruntergebrochen in Gut und Böse, Schwarz-Weiß. Was für viele Menschen, die sich vielleicht überfordert fühlen, auch mit der Komplexität oder einer zunehmend als immer komplexer wahrgenommenen Realität, für die bedeutet das ja eine Vereinfachung, eine Orientierung, eine klare Orientierung und Halt. Ja, also es ist bis ins kleinste Detail einfach dann der Tagesablauf geregelt, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, wie man sich zu verhalten hat, wie man sich die Zähne zu putzen hat, wie man mit dem anderen Geschlecht umzugehen hat. Ja, das Gebet, das Essen, das wird sehr viel einfach ritualisiert und heruntergebrochen und das hilft diesen Menschen. Und dann auf der anderen Seite eben, was damit einhergeht, ist die Gemeinschaft, die sie dann haben. Die sagen dann: Bruder, Schwester, es ist egal, was du vorher gemacht hast, wie du vorher gelebt hast, du bist jetzt Teil unserer Gemeinschaft, Teil unserer Familie. Genau, herzlich willkommen. Und man kann es eben gar nicht stark genug betonen, wie attraktiv diese Vereinfachung ist, diese radikale Vereinfachung. Man bekommt als Mann ein klares Rollenbild vermittelt, als Frau ein klares Rollenbild vermittelt. Man muss mit ganz vielen Fragen, die man als junger Mensch hat, mit denen man sich auseinandersetzt, wer man sein möchte, was man arbeiten möchte, ob man Beruf und Familie unter einen Hut bringen möchte, nicht so wirklich auseinandersetzen, weil das einem alles vorgegeben wird.
Bei der Kontaktaufnahme wird den Angesprochenen auch zugleich versichert, dass ihre Vergangenheit nun keine Rolle mehr spielt und sie ihren Ballast zurücklassen können. Genauso wie es keinen einheitlichen Opfertyp gibt, gibt es auch kein einheitliches Prozessschema. Extremisten gehen meist ganz individuell auf die Menschen zu. Das Individuum mit seiner einzigartigen Situation wird also angeschaut und dann entsprechend auf ihn zugegangen. Meist ist das zu Beginn ganz harmlos und wird nicht direkt als Beginn eines Radikalisierungsprozesses sichtbar. Dieser wird zunächst oft auch als positiv empfunden, da sich eine Distanzierung zu negativen Dingen wie Drogen, Alkohol und Feiern bemerkbar macht. Je weiter der Prozess fortschreitet, wird deutlich, dass sich die Menschen meist von ihrem vorherigen Umfeld zurückziehen und sich in neuen Kreisen bewegen. Heute ist die Rolle der sozialen Netzwerke in diesem Prozess nicht zu unterschätzen. Denn meist handelt es sich um eine hybride Form der Radikalisierung. Zum einen eine ganz persönliche Face-to-Face-Kontaktaufnahme, aber natürlich auch das Teilwerden einer Online-Community. Soziale Netzwerke bieten viele Vorteile, zum Beispiel das schnelle Vernetzen und das Teilen von Informationen. Diese Vorteile werden auch von kritischen Akteuren genutzt. Leider ist es oft so, dass kritische Akteure neue Medien sehr gut nutzen und die Inhalte sehr ansprechend gestalten.
Wenn man sich das auch mal anschaut, wie irgendwie Ende der 90er Al-Qaida noch irgendwie in die Propaganda ging und man dann irgendwelche alten Herren sah, die saßen dann um so ein Feuer und haben dann eine Dreiviertelstunde lang irgendwelche Sachen erzählt. Das ist mittlerweile kurz, das ist der Aufmerksamkeit, das ist tagesaktuell, das ist auch gerade die Propagandamaterialien, die der sogenannte Islamische Staat erstellt hat, die sind von einer Professionalität. Videoschnitt, also das erinnert teilweise an Intros von irgendwelchen PlayStation-Spielen und so. Also das heißt direkt an der Lebenswelt. Und was, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist, immer von der Auswahl der ProtagonistInnen, die quasi gewählt werden, um diese Botschaft zu transportieren, sehr divers. Also das heißt, auch da wird auf der Metaebene sowas quasi angesprochen, was in der Mehrheitsgesellschaft ja auch noch nicht so angekommen ist.
Oft stolpern junge Menschen, die zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, im Netz über ein Video, welches von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Auf Verständnis zu treffen, fühlt sich gut an. Und so fängt man an zu liken, weiter zu klicken und nach sucht man eben nicht nur nach solchen Beiträgen, sondern genau solche Beiträge werden einem automatisch angezeigt. So gerät man immer mehr in diese Welt hinein. Man fängt an zu kommentieren und tauscht sich mit anderen aus, denen das Video auch gefällt. Beispiele, wie so etwas ablaufen kann, erzählte uns Mathieu Coquelin.
Es gab 2016 interessanterweise relativ zeitgleich zwei Experimente von zwei Journalistinnen, die genau das, was sie gerade beschreiben, erfahren wollten. Die eine hat es im Bereich Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, die andere im Bereich des sogenannten religiös begründeten Extremismus gemacht. Und die haben sich Facebook-Profile angelegt und haben einfach mal angefangen, nur Gruppen versuchen beizutreten und Seiten zu liken, die im Prinzip ihnen von Experten und Expertinnen geraten wurden, die gehören zu dem Spektrum. Die eine, die hat dann Gruppen geliked, die sich quasi gegen die Errichtung von Unterkünften für Geflüchteten engagieren. Und die andere, salafistische Prediger, irgendwelche Dawa-Seiten, also diese Missionierungsseiten. Und das Spannende war, dass beide nach nur 3 Wochen eine Timeline hatten. Und das heißt, die Realität ist ja nicht für alle gleich. Es gibt ganz wenige, die die Realität objektiv beschreiben, sondern wir haben immer unseren Blick, wir haben immer unseren Frame. Und dieser Frame setzt sich zusammen aus den Informationen, die wir jeden Tag konsumieren, aus den Informationen, die wir als relevant oder weniger relevant also bezeichnen. Und das heißt, dieser Facebook-Feed, Newsfeed, hat sich auf der einen Seite nach 3 Wochen so gestaltet, als stünde Deutschland 5 Minuten vor Bürgerkrieg, nur Nachrichten über vermeintliche Vergewaltigungen. Aber auch auf der Metaebene, die Werbung, die geschalten wurde, war Werbung, um sich mit Waffen einzudecken. Werbung, um rechtsextreme Musik zu konsumieren und dergleichen. Und auf der anderen Seite war das so, dass diese Dame nach 3 Wochen über den Messenger, über quasi Gespräche, die sie dann geführt hat, aufgrund der Seiten, wo sie auch wirklich aktiv angeschrieben worden ist. Und der Effekt, der dann eintritt, ist, dass wir es nicht an allen Stellen jetzt mit Leuten zu tun haben, die bewusst rekrutieren. Dann fangen sie an, unter dem Video zu kommentieren. Sie liken das. Dann tauchen sie auf. Jetzt schreibt sie jemand an und sagt, hey, hast du auch das Video geschaut? Super, was da drin vorkommt. Dann fragt, also wenn ich es dann mit professionellen Personen zu tun habe, die in der Rekrutierung sind, dann geht es ganz oft, dass man versucht, viel über einen zu erfahren. Das heißt, ein Gespräch, wie geht's dir so, was machst du so, wie kommst du auf das Video? Und dann ist man in einem Gespräch drin. Das heißt, man kommt da nicht gleich um die Tür und sagt, hier ist ein Reiseticket, fahr bitte nach Syrien, sondern es funktioniert über einen Beziehungsaufbau. Und dann eben halt nicht nur, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur von den Leuten, die gezielt versuchen, jemanden anzuwerben, sondern einfach von Leuten, die in dieser Gruppe halt gern kommunizieren. Und die wissen, wenn wir das Thema des Videos besprechen, dann habe ich im Prinzip eine perfekte Resonanzkammer. Weil Leute mir Ähnliches schildern, weil ich im Prinzip auch die Möglichkeit habe, diese Erfahrung erstmal anzuthematisieren, anzusprechen. Und bei diesem zweiten Experiment, es war dann so, dass diese Dame nach 3 Wochen einen Realkontakt zu WhatsApp vermittelt bekommen hat, der ihr eine Ausreise organisieren wollte.
Früher war es auch so, dass teilweise die ersten 3 Google-Seiten nur von problematischen Akteuren bespielt wurden. Alles, was bei YouTube zu spezielleren Themen zu finden war, war mit einem extremistischen Hintergrund. Mittlerweile wurde jedoch dafür gesorgt, dass kritische Beiträge in der Unterzahl sind und auch schneller gesperrt werden können. Nun, nachdem ihr etwas zu der Problematik gehört habt, geht es euch vielleicht wie uns und ihr fragt euch, was kann ich denn eigentlich tun? Grundsätzlich gibt es, um der Radikalisierung von Menschen professionell entgegenzuwirken, Präventionsstellen. Die wenden sich zum Teil direkt an Jugendliche. Doch es gibt auch Jugendliche, die sich tendenziell eher radikalisieren, mit denen speziell präventiv gearbeitet werden kann. Auch die Förderung von Wissen bei pädagogischen Fachkräften stellt einen wichtigen Aspekt der Präventionsarbeit dar. Wenn ihr noch mehr über das Thema erfahren möchtet, könnt ihr auch gerne auf die offizielle Website der Beratungsstelle gegen Radikalisierung gehen. Die Webadresse lautet www.beratungsstelle-radikalisierung.de. Zu guter Letzt wollen wir einen Lösungsansatz oder besser gesagt eine gute Herangehensweise mit euch teilen. Herr Saleh gibt den Teilnehmern seines Workshops meist folgende mutmachende Worte mit auf den Weg.
Ich denke, die effektivste Methode ist, die Krise zu identifizieren, mit der sich der junge Mensch herumschlägt, und diese Krise zu bearbeiten. Also, was ich immer am Ende meiner Fortbildungen sage, ist, dass die pädagogischen Fachkräfte eigentlich das ganze Know-how schon mitbringen. Ne? Das ganze Thema Beziehungsarbeit und wie sie solche Themen angehen, wie sie Krisen lösen, das wissen die einfach alle schon. Was sie irritiert, wovor sie sich scheuen, ist, dass das Ganze irgendwie eingebettet ist in diesen Kontext Islam, Islamismus, und damit können sie nicht umgehen. Und in allermeisten Fällen hat es damit aber relativ wenig zu tun letzten Endes. Ja, es sind einfach ganz normale Jugendliche mit ganz normalen jugendlichen, jugendtypischen Fragen und Problemlagen. Und das sind einfach junge Menschen, die jemanden brauchen, der ihnen hilft, diese Fragen, die sie haben, zu beantworten.